Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen tiefen Analyse. Heute haben wir ein Thema vor uns, das auf den ersten Blick vielleicht total exotisch und weit weg wirkt. Aber bei genauerem Hinsehen hält es erstaunlich viele Spiegel für unseren Alltag hier in Deutschland bereit. Wir beschäftigen uns mit dem Daoismus. Aber eben nicht als verstaubte Philosophie, sondern als lebendiges Gedankensystem im direkten Kontrast zu der christlich geprägten Kultur, die uns ja alle umgibt.
Ob man will oder nicht. Genau.
Die Grundlage für unser Gespräch ist ein wirklich dichter, unheimlich faszinierender Bericht, der heute, am 14. Januar 2026, fertiggestellt wurde. Unsere Mission ist es, die wichtigsten Erkenntnisse und ja, die praktischsten Werkzeuge aus diesem Material für dich rauszufiltern.
Genau. Und es ist wichtig, das von Anfang an zu betonen, das hier wird keine theologische Debatte. Es geht uns um sozialgeschichtliche Muster, um Denkwerkzeuge und um ganz, ganz konkrete Strategien für den Alltag. Wir wollen heute vor allem mal die typischen westlichen Missverständnisse aufklären und schauen, was du aus diesen Konzepten wirklich mitnehmen kannst.
Okay, packen wir das mal aus. Wenn ich Daoismus höre, ploppen bei mir sofort so Bilder auf, ne? Weise, alte Männer, lange Bärte, das Yin-Yang-Symbol, vielleicht ein paar kryptische Sprüche. Der Bericht macht aber von der ersten Seite an klar, das ist viel zu simpel. Daoismus ist kein einzelnes Ding, sondern wird als ein heterogenes Bündel beschrieben. Was genau bedeutet das?
Das ist der absolut zentrale Punkt, um überhaupt einsteigen zu können. Wir müssen da wirklich von Anfang an sauber trennen. Auf der einen Seite gibt es den sogenannten philosophischen Daoismus. Das sind die Ideen, die wir aus den klassischen Texten wie dem Tao Te Ching von Lao Tzu kennen oder von Zhuangzi. Das ist der Teil, der im Westen am bekanntesten ist. Aber, und das ist die andere Seite, es gibt den religiösen Daoismus. Und das ist eine komplett andere Welt mit Ritualen, Tempeln, Priestern und organisierten Gemeinschaften.
Die bei uns aber fast nie erwähnt werden.
Eben, die werden bei uns fast immer in einen Topf geworfen.
Und das führt ja anscheinend zu einer ziemlich verzerrten Wahrnehmung. Der Bericht nennt da drei Hauptgründe, drei Biases, die unsere westliche Brille trüben. Der erste ist der Übersetzungsbias.
Absolut. Klassisches Chinesisch ist eine unglaublich kontextsensible und ja, vieldeutige Sprache. Ein einziges Schriftzeichen kann je nach Zusammenhang völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Jede Übersetzung ins Deutsche ist also nicht nur eine Übertragung, sondern schon eine massive Interpretation.
Man muss sich also entscheiden.
Genau, der Übersetzer muss Entscheidungen treffen, die das Original unweigerlich in eine bestimmte Richtung lenken.
Das leuchtet ein. Und das führt dann wahrscheinlich direkt zum zweiten Punkt, dem Selektionsbias. Wenn wir eh schon interpretierte Texte haben, suchen wir uns daraus wahrscheinlich auch nur das raus, was uns gefällt, oder?
Exakt. Wir picken uns im Westen fast ausschließlich die philosophischen Rosinen raus. Die griffigen Zitate aus dem Tao Te Ching, die man sich auf eine Postkarte drucken kann. Was wir dabei komplett ignorieren, ist die gelebte religiöse Praxis, die für Millionen von Menschen die eigentliche Realität des Daoismus darstellt.
Das ist ein guter Vergleich.
Ja, es ist, als würde man das Christentum nur anhand der Bergpredigt erklären und die Existenz von Kirchen, der Diakonie oder dem Papst komplett ausblenden.
Und das mündet dann im dritten Punkt, dem Exotik-Bias. Wir füllen diese Leerstelle, die durch unsere selektive Wahrnehmung entsteht, mit unseren eigenen Fantasien von der geheimnisvolle Weisheit des Ostens.
Es wird zur Projektionsfläche.
Genau. Für alles, was uns in unserer eigenen Kultur vielleicht fehlt, da stellt sich mir direkt eine Frage an dich. Ist dir das schon mal aufgefallen, wie oft bei uns nur so ein gefilterter, für uns bequemer Teil einer anderen Kultur ankommt?
Ja, absolut.
Während der komplizierte, vielleicht widersprüchliche Rest einfach unsichtbar bleibt.
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Sie trifft den Nagel auf den Kopf. Und genau um diese unsichtbaren Teile sichtbar zu machen, schlägt der Bericht einen sehr pragmatischen Ansatz vor. Wir sollten die Kernbegriffe des Daoismus nicht als mystische Dogmen betrachten, die man glauben muss.
Sondern
als eine Art Arbeitsmodell, als Werkzeuge zum Denken. Das macht sie greifbar und nützlich.
Einverstanden. Lass uns diese Werkzeugkiste mal öffnen. Der bekannteste Begriff ist sicher das Dao, der Weg. In meinem Kopf ist das immer so eine Art kosmische Energie oder, ich weiß nicht, die Macht aus Star Wars.
Mhm.
Der Bericht scheint das aber anders zu sehen.
Ja, diese Vorstellung als mystische Energie ist eines der größten Missverständnisse. Viel hilfreicher ist es, das DAO als ein Modell für Prozesslogik zu verstehen. Was faszinierend hier ist, es geht darum, erst die innere Dynamik, quasi die Fließrichtung eines Systems zu erkennen, bevor man überhaupt daran denkt, einzugreifen.
Okay, hast du da ein Beispiel?
Der Bericht gibt ein tolles Alltagsbeispiel aus der Arbeitswelt. Du kommst in ein neues Projekt. Statt sofort blind Aufgaben abzuarbeiten, nimmst du dir Zeit, die Zusammenhänge zu analysieren. Wer redet mit wem? Welche unausgesprochenen Regeln gelten? Wo sind die eigentlichen Blockaden? Du versuchst erst, den Weg des Projekts zu verstehen, bevor du deinen ersten Schritt machst.
Okay, das ist schon mal deutlich greifbarer. Das Prinzip erst verstehen, dann handeln leuchtet ein. Der Begriff aber, bei dem die meisten im Westen meiner Erfahrung nach komplett daneben liegen, ist doch sicher Wu-Wei, oder?
Oh ja.
Dieses Klischee vom passiven Nichtstun, die ultimative Philosophie für die Hängematte.
Wu-Wei bedeutet eben nicht nichts tun oder einfach passiv sein. Im Gegenteil, es ist eine hochgradig aktiv-strategische Haltung. Es geht um die minimale, aber exakt passende Intervention, die die größte Wirkung erzielt.
Also nicht gegen den Strom schwimmen.
Sondern die Strömung nutzen, genau.
Der Bericht hat da doch dieses Meeting-Beispiel, das fand ich extrem erhellend.
Ja, das ist perfekt. Stell dir ein total angespanntes Meeting vor. Die Fronten sind verhärtet. Die brachiale Methode, die Yang-Methode wäre, jetzt noch lauter für die eigene Position zu trommeln.
Was meistens nichts bringt.
Richtig. Wu-Wei wäre, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, das Problem ist gerade nicht der Inhalt, sondern die Atmosphäre. Also senkst du erst die Temperatur im Raum. Du stellst eine deeskalierende Frage, machst einen Witz, holst allen einen Kaffee.
Du veränderst die Rahmenbedingungen.
Exakt. Erst wenn die Spannung raus ist, kann man wieder über Inhalte reden. Das ist Wu-Wei in Aktion. Nicht weniger tun, sondern unendlich viel klüger tun.
Das ist ein starkes Bild. Es geht also um Effizienz, nicht um Faulheit. Das führt uns zum nächsten Begriff. Zieh ran, die Ungekünsteltheit. Hier sehe ich eine ähnliche Falle. Wird das nicht oft als Ausrede für mangelnde Disziplin missverstanden?
Die Gefahr besteht, ja.
Frei nach dem Motto, ich bin halt so, ich kann da nichts machen.
Richtig. Aber im Kern ist Ziran eine Haltung der Antikünstlichkeit. Es geht darum, Systeme und Routinen zu schaffen, die mit deiner Natur im Einklang sind und die du deshalb auch wirklich durchhalten kannst.
Also realistisch bleiben.
Genau. Statt dir vorzunehmen, ab morgen jeden Tag um 5 aufzustehen und eine Stunde zu joggen, ein künstliches Korsett, das du wahrscheinlich nach 3 Tagen wieder ablegst.
Kenn ich.
Überlegst du dir eine Form von Bewegung, die wirklich in deinen Alltag passt? Vielleicht sind das nur 10 Minuten am Abend, aber diese 10 Minuten machst du dann auch wirklich.
Das ist Ziran. Eine nachhaltige Form finden, statt sich einem unrealistischen Ideal zu unterwerfen. Und dann haben wir natürlich noch Yin und Yang. Die klassische Fehlinterpretation ist ja diese simple Einteilung in gut gegen böse, männlich gegen weiblich.
Ja, und das ist fundamental falsch. Der Bericht stellt hier sehr klar, das sind keine festen Eigenschaften. Das sind relationale, kontextabhängige Polaritäten. Nichts ist per se Yin oder Yang. Es beschreibt immer ein Zusammenspiel.
Einen Tanz.
Oder einem Konflikt ist ein weiches, zuhörendes Vorgehen, eine Yin-Qualität gefragt.
Ein gutes Team beherrscht beides.
Und weiß, wann was gebraucht wird. Es geht um die dynamische Balance, nicht um starre Kategorien.
Bleibt noch Qi. Das ist der Begriff, bei dem es für viele westliche Ohren schnell esoterisch wird. Man hört ja oft von messbarer Lebensenergie.
Und genau davor warnt der Bericht explizit. Qi ist ein unglaublich vieldeutiger, historischer Modellbegriff aus der chinesischen Kosmologie. Man kann es mit Atem oder Vitalität übersetzen, aber es hat absolut nichts mit den Konzepten von Energie aus der modernen Physik zu tun.
Also kein esoterisches Aufladen.
Nein. Es als eine Art Kraft zu verkaufen, die man mit Geräten messen kann, ist eine typisch westliche Vereinfachung, die dem ursprünglichen Konzept nicht gerecht wird.
So, jetzt haben wir diese Werkzeugkiste geöffnet. Was bedeutet das alles jetzt, wenn wir es in den Kontext unserer eigenen Kultur hier in Deutschland stellen? Der Bericht wagt ja genau diesen Vergleich. Daoistische Prinzipien treffen auf die christlich geprägte Kultur in Deutschland.
Und der wichtigste Punkt hier ist der Zusatz sozialgeschichtlich. Es geht nicht um deinen persönlichen Glauben oder ob du sonntags in die Kirche gehst. Es geht um die tiefen Strukturen, die unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geformt haben und uns alle beeinflussen.
Was wären solche Strukturen?
Der Bericht nennt da ganz konkrete Dinge. Das Kooperationsmodell von Staat und Kirche, die Kirchensteuer, die riesigen Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakoni. Und es geht um tief verankerte kulturelle Muster wie Schuld, Leistung, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit. Diese Dinge prägen unseren Alltag, ob wir religiös sind oder nicht.
Schauen wir uns mal ein paar konkrete Reibungspunkte aus der Vergleichsmatrix an. Beim Menschenbild zum Beispiel. Der Bericht sagt, im Daoismus liegt der Fokus auf Kontextsensibilität. Bei uns dominiert eine Logik von allgemeinen Normen.
Genau. Und das führt zu einer interessanten Spannung. Ein Gedanke aus dem Bericht ist, dass daoistische Ansätze hier als eine Art Korrektiv wirken könnten. Sie könnten helfen, unseren kulturellen Hang zu Perfektionismus und diese tiefsitzenden Schuldspiralen etwas zu dämpfen.
Dieses ständige Gefühl, alles zu 100% richtig machen zu müssen.
Ja, und sich schuldig zu fühlen, wenn es nicht klappt. Das könnte man durch eine Haltung der guten Genugheit ersetzen.
Das Thema Ethik spitzt diesen Unterschied ja noch weiter zu. Daoistische Ethik wird als minimal und kontextbezogen beschrieben, unsere als stark an Regeln gebunden.
Richtig. Das erzeugt eine fundamentale Spannung. Auf der einen Seite die Situationsethik, die fragt, was ist hier und jetzt das Klügste? Auf der anderen Seite unsere Ethik der Verbindlichkeit, die fragt, welche Regel gilt immer und für alle?
Und das kann zu Konflikten führen.
Absolut. Die Frage, die der Bericht implizit stellt, ist, was passiert, wenn eine sehr situationsbezogene Ethik auf eine Gesellschaft trifft, die auf festen Regeln und hoher Verbindlichkeit aufgebaut ist?
Das klingt alles faszinierend, aber der Bericht scheut sich ja auch nicht davor, die Risiken zu benennen. Er definiert gefährlich, aber nicht theologisch, sondern sehr, sehr pragmatisch.
Ja, und das ist ein sehr hilfreicher Ansatz. Es geht nicht darum zu fragen, ist dieser Glaube richtig oder falsch? Stattdessen wird gefragt, führt diese Praxis zu einem erhöhten Risiko für soziale Isolation, finanzielle Ausbeutung oder psychische Abhängigkeit?
Der Fokus liegt auf der sozialen Dynamik, nicht auf dem Inhalt.
Genau. Als Referenz wird sogar der Endbericht der Enquetekommission des Bundestags zu sogenannten Sekten genutzt, der einen ganz ähnlichen, sehr nüchternen Ansatz verfolgt.
Lass uns diese Risikobereiche mal konkret durchgehen. Erstens, die reine Philosophie. Wo lauert hier die Gefahr?
Das größte Risiko hier ist, Wu Wei als intellektuelle Ausrede für Passivität zu missbrauchen. Ein Frühwarnzeichen, das der Bericht nennt, wäre, wenn man sich ständig mit Sätzen wie »Ich kann da eh nichts tun, das regelt sich von selbst« aus der Affäre zieht.
Anstatt die Situation wirklich zu analysieren.
Genau. Anstatt nach dem klügsten Interventionspunkt zu suchen.
Okay, das ist die gedankliche Ebene. Was ist mit der Praxis, also zum Beispiel bei Qigong oder Tai Chi?
Hier liegt die Gefahr vor allem in der Esoterisierung und in pseudomedizinischen Heilversprechen. Wenn ein Lehrer anfängt, von messbarer Energie zu sprechen, die angeblich jede Krankheit heilen kann, dann sollten laut Bericht alle Alarmglocken schrillen.
Weil hier falsche Hoffnungen geweckt werden?
Richtig, und potenziell gefährliche Ratschläge gegeben werden.
Und der dritte und anscheinend größte Risikobereich sind die Gruppen und die Lehrer.
Genau. Das Stichwort hier ist die Guru-Dynamik, die in jeder Art von Gruppe entstehen kann, egal ob spirituell, politisch oder therapeutisch. Der Bericht listet da ganz konkrete Frühwarnzeichen auf.
Zum Beispiel?
Exklusivitätsansprüche, also nur wir haben die wahre Lehre, die systematische Abwertung von Außenstehenden, also Freunden und Familie, und ein ungesunder Fokus auf Geld und die Macht des Lehrers. Wenn Kritik nicht erwünscht ist, ist das ein massives Warnsignal.
Um das Ganze jetzt praktisch handhabbar zu machen, schlägt der Bericht am Ende 3 Modi der Anwendung vor. Das ist quasi wie eine Art persönliches Risikomanagement, oder?
Exakt. Modus 1 ist die reine Haltung. Du nutzt die Begriffe wie Wu Wei oder Ziran einfach als Denkwerkzeuge für deinen Alltag. Das Risiko hier ist praktisch null.
Modus 2 wäre dann die Praxis ohne Vollbindung. Das heißt, du machst zusätzlich vielleicht einen Qigong-Kurs, achtest aber bewusst darauf, deine Unabhängigkeit zu bewahren.
Mhm. Der Schlüsselbegriff aus dem Bericht ist hier die Exit-Fähigkeit. Du fragst dich immer, könnte ich morgen ohne soziale oder psychische Kosten einfach wieder aufhören?
Und wenn die Antwort ja ist, ist alles im grünen Bereich.
Und Modus 3 ist dann die religiöse Orientierung. Du schließt dich bewusst deiner Gemeinschaft an. Das kann unglaublich viel Halt und Sinn geben. Das will der Bericht gar nicht abwerten. Aber man muss sich bewusst sein, dass man hier die eigene Bindung erhöht und damit auch die genannten Gruppenrisiken.
Man gibt ein Stück seiner Exit-Fähigkeit auf.
Genau, und das sollte eine sehr bewusste Entscheidung sein.
Also, wenn ich nach dieser wirklich dichten Analyse einen Schritt zurücktrete, was nehme ich für mich mit? Erstens. Daoismus ist ein riesiges Feld und unsere westliche Sicht darauf ist oft eine stark verkürzte Projektion. Zweitens. Die Kernkonzepte wie Wu Wei sind keine Aufrufe zur Passivität, sondern aktive und kluge Strategien.
Für minimales, aber wirkungsvolles Eingreifen.
Drittens. Im Vergleich zu unserer Kultur in Deutschland bietet der Daoismus faszinierende Impulse zur Entschleunigung, zur Fehlertoleranz.
Und zur Kontextsensibilität.
Und viertens, ganz wichtig, es gibt reale Risiken. Die Fähigkeit, eine Gruppe jederzeit wieder verlassen zu können, die Exit-Fähigkeit, ist der entscheidende Gradmesser.
Das fasst es perfekt zusammen. Der Bericht zitiert an einer Stelle Kapitel 48 des Tao Te Ching, wo die Praxis des täglichen Verringerns beschrieben wird, oder modern gesagt, des Entkomplizierens. Es geht darum, Prozesse bewusst zu reduzieren und unnötige Schritte zu entfernen.
Um zum Wesentlichen zurückzukehren.
Genau. Und das führt mich zu einem letzten, vielleicht provokativen Gedanken für dich. Was wäre der eine wirklich überflüssige Schritt in deinem Alltag, in deiner Arbeitsroutine, ein Meeting, ein Report, eine Gewohnheit, den du morgen testweise einfach mal weglassen könntest? Nicht aus Faulheit, sondern als ein gezieltes Experiment im Sinne von Wu Wei, um zu sehen, ob das System ohne diesen einen Schritt vielleicht sogar besser, flüssiger und ungekünstelter funktioniert.
Ein starker Gedanke zum Abschluss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese wirklich erhellende Analyse genommen hast.